Dann darf ich begrüßen zum nächsten Vortrag den Daniel Schier, der uns etwas über Plain Text erzählen mag in der Entwicklung. Und dann ist das dein Wort. Danke.
Ja. Ich hoffe, das Mikro geht immer noch. Beim Test ging es gerade noch. Ich finde das total toll. Man muss einfach nur ruhig vorne stehen und schon wird es ruhig. Das ist super. Herzlich willkommen. Und interessant, dass gerade vor uns jetzt direkt ein LibreOffice-Vortrag war, was halt kein Plaintext ist. Also jeder, der jetzt erwartet, dass ich hier mit LibreOffice oder anderen Word-Prozessoren um mich werfe, das passiert leider nicht. Aber kommen wir mal zum Vortrag. Ich fange mal an, wer ich eigentlich bin. Daniel Schier, wie gerade schon richtig genannt. Ich bezeichne mich gern selbst als IT-Handwerker. Wer bei Jobprofilen guckt, da stehen manchmal andere Sachen. Manchmal steht da was mit DevOps, manchmal was mit Softwareentwicklung, manchmal was mit Operations. Ich sage mal, ich kann alles. Richtig schlecht. Ja. Daniel, welche Programmiersprache kannst du? Alle? Echt? Ja, richtig schlecht. Dafür kann ich halt ganz gut Verbindungen herstellen und Plaintext, das passt irgendwie zu mir. Außerdem bin ich Open-Source-Contributor, also seit mittlerweile 12, 13 Jahren contribute ich zu Ansible, seit 3 Jahren zu Kubernetes. Also ich kann doch ein bisschen was entwickeln, zumindest reicht es für Open-Source-Projekte. Nebenbei betreibe ich einen Blog. Ihr seht, dass ich manchmal vor Konferenzen irgendwie dastehe und was rede. Und ich mache Meetups. Wer dazu noch mehr wissen will, ganz am Ende gibt es so eine Endcard. Das kennt ihr sicherlich von den ganzen YouTube-Videos, die ihr euch immer reindreht. Da gibt es dann Links. So. Und jeder, der kein YouTube guckt, ihr kennt das natürlich nicht, deswegen wird das ganz neu für euch sein. Wenn ich dann noch irgendwie Zeit finde, mich mit mir selbst zu beschäftigen oder mit meiner Partnerin, dann mache ich halt, finde ich Katzen toll, Kochen, Kaffee, Kekse, Computerdinge. Also ich denke, ihr kennt dann Muster, Dinge, die mit K anfangen sind in der Regel. Und Pinguine. Erste Frage ins Publikum, wer mag keine Pinguine? Wunderbar, ich muss keinen rausschicken, das ist schön. Ja. Wir haben alle Angst vor mir. So. Der Vortrag ist heute in 3 Teile geteilt. Das ist ganz einfach. Wir fangen mit ein bisschen Aufwärmübungen an. Ich bin schon warm, weil mein Puls ist irgendwie so bei 140 ungefähr, glaube ich. Ich habe jetzt keine Smartwatch, um das nachzuprüfen, aber ich schätze schon. Deswegen müsst ihr dann aufgewärmt werden. Ja. Dann reden wir mal über Plaintext und DevOps, also was ich darunter verstehe und wie ihr das eventuell später bei euch einsetzen könnt. Und dann ist auch schon wieder vorbei. Aufwärmübung. So, wer ist noch nicht wach? Okay, einer hat die Hand hochgehoben, der ist also wach genug, um die Frage zu verstehen. Für den Rest kommen jetzt die Reste. Ja. Gut. Wenn ihr DevOps hört und bitte laut genug antworten, ich werde es dann aber trotzdem nochmal wiederholen, sodass es im Recording dann mit drin ist. Aber wenn ihr DevOps hört, was sind so die ersten, das erste Schlagwort, was euch durch den Kopf geht? Einfach mal Hand hoch. Automatisierung. Wie bitte? Die Versionsverwaltung war gerade noch ein wichtiger Punkt. Schön. Infrastructure as Code. Coding. Wunderbar. Was ich total cool finde, ist, ich stelle diese Frage sehr oft. Und die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist dann Kubernetes, Jira, Terraform. Aber schönes Publikum, ihr habt verstanden, DevOps ist nicht über, es geht nicht um Tools, es geht um Kultur. Ja, DevOps kann man, wenn man möchte, mit Zettel und Stift machen. So, und jetzt, weil wir bei Zettel und Stift sind, das ist ein Plaintext. Aufwärmübungsrunde Nummer 2, bitte die anderen, nicht die schon was gesagt haben. Ja, du hast schon was gesagt.
Ich hätte auch eine Frage. Gibt es was anderes?
Gibt es was anderes als Plaintext? Ja, definitiv.
Verstehe ich nicht.
CSV wurde genannt, ist auf jeden Fall ein Plaintext-Format, schön. Genau, Binärformate wurden genannt. Das ist tatsächlich das Gegenteil von Plaintext-Formaten. Ja, also jeder, der mal ein Kompilat in der Hand hatte, wird sehen, wenn man da Cat drauf wirft, dann passieren komische Dinge. Noch jemand? ASCII. ASCII wurde genannt. ist ein wunderbares Plain Text Format. Kommen wir heute auch noch mal kurz drauf. Noch jemand? Nicht? Der Rest ist warm oder eingeschlafen. Gut. Wer ist eingeschlafen? Keiner meldet sich. Toll. Kommen wir mal zu Plain Text und DevOps. Ist ganz einfach, ja. Wie gesagt, ich kann alles richtig schlecht. Deswegen müsst ihr euch jetzt drauf einstellen. Kommen schlechte Codebeispiele oder auch schlechte Ideen. Nein, Quatsch. So schlecht noch auch wieder nicht. Wenn wir also jetzt Plaintext-Formate, sowas wie CSV oder ASCII, dahernehmen und dann so ein bisschen Technologie drumherum stricken, mal gucken, was wir damit machen können. Wir können zum Beispiel Aufgaben machen. Wer kennt dieses Format? Hat er schon mal gesehen? Ah, da hinten. To-Do-Text. Aber Tasker ist tatsächlich, oder Tasks-Text, hat ein sehr ähnliches Format. Ja? Das Schöne ist, man kann die Sachen tatsächlich immer noch lesen, selbst wenn man kein Programm hat, was den Parser darstellt. Erstes einfaches Beispiel. Ja. Also es gibt nicht nur Markdown. Übrigens kann man To-Dos auch wunderbar in Markdown schreiben. Ganz viele haben mittlerweile auch entsprechende Darstellungsformen dafür, um so Minus, eckige Klammer, SumText sinnvoll zu parsen. Kann man da sogar Häkchen reinmachen in dem einen oder anderen Tool. Deswegen also Planung und Aufgaben können wir auf jeden Fall machen. So jeder, der jetzt so den DevOps-Loop im Kopf hat, weiß, okay, Planung gehört dazu. Es gibt ein Problem für mich. Es gibt immer noch kein Tool, mit dem ich meine Aufgaben sinnvoll in der Codebase pflegen kann. Das heißt, hier muss ich tatsächlich irgendwo noch ein anderes Tool dahernehmen. So eine To-Do-MD daneben legen, macht sich für richtig coole User-Stories und Unteraufgaben manchmal nicht so cool. Deswegen ist das Einzige, wo ich sage, okay, da muss ich vielleicht was daneben packen. So. Dokumentation, ganz klar. Ich will ja Dokumente schreiben. Wer dokumentiert hier immer seinen Code? Ganz brav. Lasst mal die Hände oben. Für seine User und für die anderen Entwickler und für den Betrieb. Okay, danke. Ja, es waren tatsächlich noch 3-4 Hände oben. Also, das finde ich gut. Gut, ich hätte noch als letzte Frage stellen sollen, wer traut sich nicht die Hand wieder runterzunehmen, weil er sonst rausfliegt. Das Schöne ist, wenn wir jetzt tatsächlich Dokumentation in zum Beispiel Markdown, also ich habe jetzt hier ein Markdown-Beispiel, keine Sorge, da kommt noch ein zweites. Wenn wir die direkt daneben packen, welche Vorteile haben wir denn davon? Naja, zuallererst, sie werden Teil des Reviews. Das heißt, wenn ich an meinem Code etwas ändere, dann gehört dort auch eine Änderung an der Dokumentation dazu. Das heißt, eine neue Funktion in meinem Go-Code erfordert, dass der irgendwo dokumentiert wird. Das heißt, in meinem Review-Prozess kann der Kollege, der da drauf guckt, halt sehen, hey, da wurde eine neue Funktion eingeführt. Da gibt es gar keine Doku für. Pff, nö. Genau. Bitte dokumentieren. Ja, und jeder, der in Regelmäßigkeit dokumentiert, der kennt so Review-Kommentare wie please provide a test. Ja, da kommt er halt jetzt hinzu, please provide documentation. Warum mache ich das neben meinem Code? Also der Trick ist ganz einfach. Also wer muss heute von euch allen im Publikum Dokumentation noch zusätzlich in zum Beispiel einem Wiki pflegen? So, das ist schön, knapp die Hälfte der Hände ist um. Der Punkt ist der, in dem Moment, wo ihr auf Speichern drückt, ist der Code, ist die Dokumentation was? Ja, veraltet. Super. Ja, und so richtig parallelisierbar ist es auch nicht. Deswegen, hier können wir mit Markdown zum Beispiel ansetzen. Markdown ist ja so ein bisschen limitiert, aber hat coole Features, nämlich ich kann mit MakeDocs auch einfach Webseiten daraus erstellen. Kann ich mal gleich ganz kurz zeigen. Irgendwo habe ich hier nämlich mein VS Code offen. Hier, haha. Das ist jetzt zum Beispiel besagte Präsentation und das kleine Repository, was dazugehört. Das sind übrigens alle meine Präsentationen drin, den Link kriegt ihr am Ende. Und wenn wir halt jetzt in unseren Präsentationsordner reingehen, da habe ich hier so eine MakeDocs-YAML daneben liegen. Die da. Die habt ihr auch gerade schon in der Präsentation selber gesehen. Und jetzt kann ich hier raus, nein, nicht MakeDir. MakeDocs. Ah, erstmal Source. Meine Güte. Dann machen wir es anders.
Ja, geht.
Gut, wunderbar. Hüpfen wir mal ganz kurz in meinen. Nee, G GitHub ist der Spaß. 20, 24, 24, 0, 3, 16 sind wir hier. Ha, jetzt haben wir es. Ihr seht, da ist nicht viel drin. Was wir brauchen, ist eine kleine Python-Umgebung. Ja, das lässt sich auch ganz schnell in GitLab oder was weiß ich, in so eine CI/CD-Pipeline packen. Braucht sich hoffentlich keiner irgendwie vor scheuen, zu sagen, jetzt brauche ich ja doch ein Tool obendrauf. Ja, ja, das Speicherformat ist weiterhin Plaintext. So, machen wir uns mal ganz kurz an. Und jetzt könnten wir mit pip install requirements-text uns einfach noch makedocs hinzufügen. Habe ich schon gemacht für euch. Damit wir hier nicht warten, bis das langsame pip sich ausgemerkt hat. So, und jetzt haben wir hier schon eine Website. Die können wir uns angucken. Und schon haben wir halt unsere Dokumentation, das, was ich gerade dokumentiert habe, als Website da. Und das ist eine statische Website, die kann ich halt einfach als HTML irgendwo hinpacken und dann zum Beispiel per GitHub-Pages oder GitLab-Pages oder irgendeinem anderen Static-File-Server ausliefern. Total cool. Sogar einfach in den S3-Bucket werfen und sagen, das ist jetzt eine Webseite und go. Und die Präsentation, die ich hier gebaut habe, die ist dann natürlich auch gleich mit drin. Also ihr erinnert euch an das Bild hier, wo ihr die Hände heben solltet. Gut. Schön. Kann man mit Makedocs machen. Also Makedocs, wie der Name so sagt, so ein bisschen Make Documentations, unterstützt Markdown. Es gibt noch andere, wie zum Beispiel Docusaurus oder Gitbook. Und die unterstützen noch ein anderes Format. ASCII-Doc. So. ASCII-Doc hat ganz viele Vorteile gegenüber Markdown. Ja, weil Markdown, muss man auch ganz kurz sprechen, Markdown ist eine Markup-Language. Die zwei Schöpfer haben sich aber gedacht, Markup, das ist HTML und XML und das ist alles so kompliziert und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es irgendwie so aussieht. Und damit es halt nicht als Markup-Sprache mit den anderen in den Topf geworfen wurde, haben sie sich gesagt, okay, das Gegenteil von Markup ist Markdown. Also nehmen wir es Markdown. So, die Jungs von ASCII-Doc haben gesagt, Markdown ist komisch, weil da kann ich nicht links-rechts orientierte Bilder machen, ich kann nichts zentrieren, ich kann irgendwie keine Referenzen und Fußnoten einfügen. Und ich hätte aber gern so ein bisschen das Feeling von LaTeX, wenn es um Formatierung geht, aber es soll sich immer noch anfühlen wie eine Markup-Sprache. Und da gab es halt ASCII-Doc. Kann halt viel, viel mehr. Also wirklich viel mehr. Jeder, der sagt, okay, ich hätte gern große, aufwendige Dokumentation, wo viel verschiedene Inhalte drin sind, wo ich auch mal Sachen nebeneinander darstellen möchte, oder eben nicht über irgendwelche Mathe-Erweiterungen meine Sachen reinpacken möchte, der ist bei ASCII-Doc deutlich besser dran. Okay. Roger, weiter geht's. Sie können sowohl ASCII-Doc als auch Markdown benutzen, um unsere Blogseite zu veröffentlichen. Wer hat mit GitLab Pages oder GitHub Pages schon mal einfach so gesagt, okay, bau mir mal aus dem da was? Eins, zwei, drei, vier. Ah, schön. Also ursprünglich wurde dafür immer Jekyll dahergenommen. Und Jekyll ist jetzt nicht mehr ein favorisiertes Framework. Das liegt einfach daran, es ist in einer komischen Sprache geschrieben, die ich nicht so richtig verstehe. Also noch schlechter als den Rest. Ruby. Ich mag Ruby einfach nicht. Es tut mir total leid. Alle, die Ruby mögen, ihr dürft mich jetzt hassen. Als Ansible Contributor bin ich auf der anderen Seite der Macht. Bei Python gelandet, das ist schon okay. Dann gibt es auch Hugo, macht im Prinzip das gleiche wie Jekyll, nur in Go. Ziemlich cool. Deno. Und dann noch ein bisschen coolere Formate, um richtig Bücher zu entwerfen. Ja, also jeder, der früher LaTeX gemacht hat und gesagt hat, hey, ich schreibe Bücher nur in LaTeX und sich mit %V5 irgendwie geärgert hat, der findet vielleicht Bookdown und Leanpub deutlich angenehmer, weil da kann man das Ganze auch über CSS customizen. Ja, gerade für Frontend-Entwickler ist es deutlich angenehmer. Übrigens, Makedocs, Docusaurus und was weiß ich. Man kann überall Custom-CSS-Properties mit reinpacken. Und das macht das Ganze sehr angenehm. Also auch diese Präsentation, die ihr jetzt gerade seht, ist in Markdown geschrieben worden. Deswegen konnte ich die auch gleich als Dokumentation benutzen. Ich benutze hier gerade MARP. MARP, weil das hat eine coole VS Code-Extension und deswegen habe ich das benutzt. Gibt sonst keinen Grund. Also ich brauche keinen Server oder sowas. Geht halt. Eines der größten Probleme für mich an MARP ist, wenn ich PDFs exportieren möchte, dann brauche ich einen Chromium-alike Browser auf meinem Rechner. Habe ich normalerweise nicht. Ist okay. Kann man mitgehen. Dann gibt es noch Dexet, Remark und viele, viele andere, die das auch machen. Und damit kann man halt Präsentationen machen, die dann halt so auch coole Features haben, wie hier zum Beispiel dieses Bild, was ihr im Hintergrund seht. Das ist nicht wirklich als geblurrtes Bild eingefügt. Ich habe einfach gesagt, mach dieses Bild blurry. Fertig. Und dann kümmert sich MARP darum, dass es blurry wird. Man kann ja auch mittlerweile in den neueren MARP-Versionen so lustige Sachen machen, wie dass Bullet Points nach und nach eingeblendet werden. Ich war eigentlich total froh, dass ich kein PowerPoint mache und das halt kein Ding mehr ist, dass da nach und nach bei jedem Klick irgendwie noch ein Bullet Point kommt. Scheinbar braucht die Community das. Also wenn einer von euch da total drauf steht, dass Bullet Points nacheinander eingeblendet werden, immer wenn man klickt, es geht jetzt auch. Und bei Remark geht das übrigens schon ganz lange. Da kann man sogar Custom-Animationen einbauen. Ich mache immer einen PDF-Export. Es gibt auch ein Webmodul. Also ich kann diese Sachen, die in MARP oder in Remark oder Dexet oder was weiß ich gebaut wurden, kann ich auch exportieren als HTML. Dann kann ich die sogar in mehreren Browserfenstern aufmachen mit verschiedenen Ansichten. Das eine ist so, wo ich meine Notizen noch mitlesen kann. Also all diese Features, die man von Präsentationssoftware kennt. Nur eben, hintenrum ist es Markdown. Ich weiß gar nicht, gibt es einen ASCII-Doc-Präsentator? Ich kenne keinen. ASCII-Doktor kann garantiert so eine Sache. Querformat und rauswerfen, das wird gehen. Also ASCII-Doktor ist übrigens das Schweizer Taschenmesser, wenn es um ASCII-Doc geht. So, jetzt haben wir hier hoffentlich den einen oder anderen Entwickler dabei. Ich denke, Konfigurationsdateien kennt ihr. Die sind in der Regel übrigens auch Plaintext. Es gibt aber auch Konfigurationen, die sind leider nicht Plaintext. Vorhin ist hier schon Journal-D gefallen. Ja, Journal-Logs werden halt in so einem Binärformat weggeschrieben. Die sind halt nicht Plaintext. Deswegen nur mit anderen Zusatztools durchsuchbar. Ist halt nicht schön. Aber auch die eine oder andere Datenbank möchte, dass man unbedingt in der Datenbank in irgendwelchen Tabellen Sachen einpflegt. Ich weiß gar nicht, wie hießen die? MySQL? Achso, nee, das war keine Datenbank. Entschuldigung. Der richtige Datenbankvortrag kommt übrigens nachher. Da spricht der Andreas über Postgres. So. Über eine richtige Datenbank. Merk schon, cooles Publikum. Genau, also einfach Key Value, ist halt, dafür ist INI gemacht oder INI-alike, die allermeisten Konfigurationsdateien, ob man jetzt einen Apache Webserver konfigurieren möchte oder sein Nginx oder was weiß ich, das sind alles irgendwie INI-alike, manchmal mit einer Schweifklammer, manchmal ohne, aber in der Regel nicht mit dem ganzen Drumherum, was man von eventuell JSON-Formaten kennt. Es gibt noch andere Konfigurationsformate, die weniger intuitiv und dennoch Plaintext sind, TOML, kennt sicherlich auch der ein oder andere. Ja, das ist.
Er hat die ganze Zeit vermieden.
Ja. Also, TOML ist für mich so on the edge. Ja, jeder, der sagt, okay, ich kann das immer noch lesen. Cool, du kannst mehr als ich. Ich verstehe da ganz häufig nicht mehr, was da sinnvoll drin steht und wie das zusammenhängt. Kommen wir jetzt zu YAML. Yet another Whitespace ärgert mich Language. Also größte Problem bei YAML für mich ist tatsächlich, wie viel Einrückung muss ich machen. Das sieht jetzt bei den beiden Beispielen noch sehr intuitiv aus. Ja, weil wenn der Doppelpunkt kommt, dann rücke ich danach ein. Es sei denn, hinter dem Doppelpunkt steht was. Ist okay. Sobald ich dann List of Dictionaries habe oder ein Ansible Inventory habe, wo einfach hinter der Hostadresse einfach nur ein Doppelpunkt kommt und danach nichts mehr, wird es dann halt irgendwann komisch. Das Schöne an YAML ist, man kann es immer noch lesen. Ja. Eventuell tut man sich schwer damit, das zu schreiben. Das fällt mir übrigens bei Python auch am schwersten, das Schreiben. Lesen lässt sich das halt sehr einfach. Und das Schöne ist, es lässt sich halt von vielen, vielen anderen, nicht humanoiden, also vor allem künstlichen Maschinen auch sehr gut lesen. Ja, die meisten YAML-Parser sind mittlerweile so erwachsen, die können da mit sehr, sehr vielen Sachen umgehen. Ansible ist übrigens kein sehr guter YAML-Parser. Ja, genau, sehr eigenwillig. Vor allem, wenn man dann so in der 8. Vererbungsebene angekommen ist und der Ansible einfach sagt, nee, es geht nur bis 7. Darunter ist nichts. Ja, es ist ein bisschen seltsam an der einen oder anderen Stelle. Viele der Sachen, die da noch drin sind, sind halt noch so aus Python 2 Zeiten irgendwie mitgeschliffen worden. Keine Sorge, wir arbeiten daran. Es wird immer besser. Das erste Beispiel übrigens, ich hoffe, das versteht ihr da, wir wollen NTP-Date installieren. Dazu benutzen wir irgendwas, was Ansible Build in Package heißt und sagen ihm, mach mal NTP-Date und der State soll present sein. Also selbst wenn ich kein Ansible kann, mit dem Snippet kann ich was anfangen. Das darunter ein bisschen komplizierter, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, der sich mehr mit Containern beschäftigt, so Kubernetes Namespace. Ich habe extra ein ganz einfaches Beispiel genommen. Vielleicht sogar das einfachste Beispiel, wenn ich die Labels weggelassen hätte, wäre es das einfachste. Hiermit erstelle ich einen Namespace in Kubernetes. Was macht Kubernetes eigentlich, also um damit zu arbeiten? Also Ansible macht Folgendes, das nimmt sich den YAML-Code, baut daraus witzigen Python-Code, schiebt den auf das Zielsystem und führt den da aus. Das macht Python. Und Kubernetes macht es ganz anders. Der kubectl-Client, der bei mir lokal läuft, hoffentlich, oder in meiner Pipeline, der nimmt sich den YAML, baut da draußen JSON und schmeißt das gegen eine API. Das kann Ansible auch, nämlich wenn es mit APIs redet, wie zum Beispiel mit AWS. So. Also am Ende sind das alles nur Parser, die das in eine Maschinensprache übersetzen und dann irgendwas damit tun. Das gleiche ist übrigens vorhin auch mit dem Dokumentationsbeispiel gewesen. Es war eigentlich nur ein Parser, der das Ganze in HTML übersetzt hat, damit wir es uns angucken können. So, was haben wir denn jetzt eigentlich davon, wenn wir das so machen? Wenn wir versuchen, immer nur da drin zu bleiben. So, die vier Sachen, die habe ich gerade. Bei dem Rest würde ich gerne mal mit euch ein bisschen ausschweifig werden. Also wir bleiben in der Idee. Ja, es ist wirklich sehr, sehr selten, dass ich hier raus muss. In der Regel, weil ich irgendwo eine User-Story oder ein Issue abhaken muss. Und selbst dafür gibt es mittlerweile hier Plugins, damit ich hier nicht mehr raus muss. Schöner wäre halt, wenn ich meine Aufgaben jetzt noch in der Codebase pflegen könnte. Aber naja. Die Dateien, die ich erstellt habe, also diese Plain-Text-Dateien, die sind halt wirklich überall lesbar. Anstrengend? Alles gut. Ja, yeah, bei mir auch. Die sind überall lesbar. Jeder kann die sich angucken. Wir können überall was machen. Menschen und Maschinen, also hoffentlich einige von uns, verstehen, was wir wollen und hoffentlich auch andere Maschinen. Und wir können Dokus, To-Dos und Whatnot als Teil unseres Reviews machen. Aber wer hat denn noch Ideen? Da hinten habe ich eine Handmeldung. Also, um das nochmal ganz kurz fürs Recording zu wiederholen. Die Situation war, größerer Ausfall der Infrastruktur. Wo liegt die Doku? In einem Wiki. Ja, von Atlassian. Um mal ein bisschen Negativwerbung zu machen. Übrigens kann man in Atlassian Confluence fast Markdown schreiben. So, was passiert natürlich beim Ausfall von Rechenzentrum? Ist kaputt. So, das heißt, der große Vorteil ist, wenn ich halt jetzt Plaintext-Dokumentation habe, dann brauche ich nicht erst den Atlassian-Stack irgendwo hochfahren, damit ich an meine Doku komme, sondern hoffentlich liegt sie in meinem Code. Hier war noch eine zweite Handmeldung. Hier vorne, glaube ich. Nochmal? Korrekt. Die Antwort war, ich kann Diffs machen, also quasi verschiedene Revisionen nebeneinander vergleichen und ich kann halt auch sehen, ob Sachen geändert wurden. Das ist schon mal super. Hier war noch eine Anmeldung.
Ihr habt sowieso Versionierung von allem. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Software und Version schon weiter bin, aber bei einem Kunden noch einen alten Stand und im Wiki allerdings schon schön weiter dokumentiert und eben das Neueste rausgeben, ist auch nicht glücklich.
Genau, also der Punkt war Versionierung. Klar, für alle, die entwickeln, das ist ein Riesenthema. Ja, und das Schöne ist halt, wenn ich meinen Code release, das kommt übrigens in zwei Slides, dann kann ich meine Dokumentation auch releasen. Also ich kann zum Beispiel, anstatt nachträglich das Manual für meine Kunden zu erstellen, kann ich die User-Doku ja gleich mit dem Code pflegen und dementsprechend mein User-Manual immer Teil des Release-Prozesses einfach mit rauswerfen lassen. Und dann habe ich immer ein PDF, was muss das Marketing machen, durch den Drucker jagen und sagen, hier ist es. Gab aber noch eine Handmeldung? Ganz wichtiger Punkt übrigens, das waren zwei eigentlich. Das erste war die Durchsuchbarkeit. Ja, ich kann halt all die Tools suchen und ersetzen, ob das jetzt mit grep oder einem anderen Tool ist, das ist einmal dahingestellt, kann ich halt benutzen, so wie ich sie auf meiner Codebasis benutze, so wie ich es überall sonst kenne. Und für mich auch eins der größten Themen. So, und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn ich halt vor allem für Softwareentwicklung die Dokumentation für mein System oder mein Service suche, dann liegt die halt da, wo das System oder der Service liegt und nicht in einem anderen Subsystem, wo ich eventuell noch Berechtigungsmanagement extra für pflegen muss und. Ich hab's halt da. So, okay. Da ist noch eine Anmeldung.
Ja, manchmal werden ja auch so, wie gesagt, Word-Dokumente oder sowas daneben gelegt und dann halt zufällig eine alte Word-Version und der andere hat gar kein Word und der nächste...
Ja, wollen wir tatsächlich Word-Dokumente daneben legen? Also das war jetzt so die Frage hinter der Aussage. Ja. Ich weiß nicht, also es gibt durchaus den einen oder anderen Manager, der hätte diese Folien gerne in PowerPoint abgeliefert. Ich frage dann immer, geht auch PDF? Aber ist schon okay. Mir wurde gerade mitgeteilt, dass man mit ASCII-Doktor PowerPoint wohl machen kann. Okay, also jeder, der einen Manager hat, der unbedingt Excels haben möchte, ASCII und ASCII-Doktor scheinen hier wohl Hilfsmittel zu sein. Ich bin leider nicht so groß im ASCII-Doc-Universum, ich bin noch bei den Markdown-Leuten. Aber gut. Falsch. Zwei Slides brauchen wir noch, bevor ich euch was zeigen kann. Also wir sind fast durch. Drei Slides, okay? Danach können wir dann mal in offenere Diskussionen gehen. Was kann man mit Plaintext noch alles machen? Also wer von euch kennt Bullet Journaling? Wer schreibt Journale? Ach cool, zwei Handreichen. Drei, schön, vier. Okay, also vier Leute schreiben mir Journale. Bullet Journaling ist etwas, was mich im Prinzip dazu gebracht hat, einfach in Regelmäßigkeit jetzt mal darüber zu reflektieren, welche Aufgaben bei mir persönlich offen sind, also die nichts mit meiner Softwareentwicklung zu tun haben. Und das macht man mit Stift und Zettel. Und das ist halt, für mich ist es entspannend, einfach auch mal wieder limitiert zu arbeiten und nicht in einem großen Task-Management-Tool nach Get-It-Done-Methode oder was weiß ich abzuarbeiten, sondern einfach zu sagen, 1, 2, 3, 4, das möchte ich heute machen, go. ASCII-Doc, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Es kann unglaublich viel. Dementsprechend ist aber die Komplexität auch geringfügig höher als beim Markdown. Da gibt es auch Draw.io. Sekunde. Ich habe das hier in die Toolchain mit reingenommen, nicht weil es ein Plaintext-Format ist. Ja, ich kann die als SVG oder XML speichern und es ist immer noch somewhat Text. Aber das Schöne ist, es passt unglaublich geil in diese Toolchain rein. Ja, wenn ich halt Exporte von irgendwelchen Webseiten machen möchte, ich packe meine Draw.io-SVG-Files daneben, ich kann die einbetten und ich weiß gar nicht, ob ich hier eine drin hatte. Hatte ich hier in der RAM? Nee, ich glaube nicht. Und dann kann ich die einfach da anzeigen. Ich zeige euch gleich, wie das dann aussieht. Dann gibt es halt noch so Kommunikationsmittel, die uns häufig von Unternehmen aufgedrückt werden. Es gibt Unternehmen, die benutzen tatsächlich Matrix. Ansible Community ist so eins. andere benutzen dann Teams und Slack. All diese Tools unterstützen Markdown. Ich persönlich betreibe einen Ghost-Blog. Da kann man auch in Markdown schreiben. Also Markdown als Eingabeformat, nicht als Speicherformat. Das heißt, wenn ich mich einmal daran gewöhnt habe, in diesem Plaintext-Format zu schreiben, kann ich das woanders benutzen. Und dann kann ich PDF-Exports machen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ein bisschen größeres Beispiel aussieht. Es gibt ja so eine Collection, eine Ansible-Collection. So. Ist okay. Hoffe ich. Es geht auch gar nicht so sehr um den Code, Aber was ich halt hier mache, ist, ich habe hier meine Dokumentationsstruktur. Also ich habe hier meine Assets, ich habe meine Development-Doku, ich habe irgendwelche Style-Sheets, Usage, was weiß ich, das ist hier drin, Lizenz. Und für den Entwickler ist das natürlich super, weil der kann da jetzt hin, der kann sich das angucken. Ja, und hier ist übrigens mal so ein Beispiel für so eine To-Do-Markdown, wie die dann geparst aussieht. Ja, hier mit richtig abhakbaren Sachen. Aber viel, viel schöner wäre doch, wenn ich halt jetzt sagen kann, ich hätte da gerne eine Website. Und zwar mit allem, was in diesem Docs-Ordner drin ist. Und bei GitLab, bei GitHub übrigens auch und bei vielen anderen Tools, kann ich mir dann halt direkt meine Pages angucken. Ja, klick mal hier drauf und dann kriegen wir hoffentlich jetzt funktionierende GitHub-Pages. Ich mache mal das Light-Theme, das ist vielleicht ein bisschen besser gerade. Und dann kommt hier meine wunderhübsche Dokumentation raus, inklusive mein Markdown gepassten Bubbles, die ich sonst gern dran habe, wie die Pipeline ist gelaufen. Ja. Werden immer mal anders genannt hier, ich nenne die mal Shields. Die anderen sagen da Tagging zu. Für mich ist Tags eher das, was hier oben passiert. Ich kann hier Tags dranfügen. Hier wird auch automatisch ein PDF exportiert, was ich mir angucken kann. Ich kann hier die Tags automatisch sortiert, also jede Seite, die einen Tag bekommen hat, ist dann hier mit dran und da kann ich halt mit reingehen. Ich kann Navigation komplett nach unten aufbauen und den Leuten erklären, wie sie mit dem Code hier umzugehen haben oder eben, wie sie halt mit Markdown dokumentieren. Ich habe halt einen riesigen Tool-Zoo drumherum. Ob ich jetzt eine Rechtschreibprüfung machen möchte, es geht zum Beispiel mit CodeSpell, der prüft übrigens dann nicht nur meine Markdown-Dateien, sondern auch meinen Python-Code nach komischen Spelling-Issues. Das heißt, das gleiche Tool prüft die gleichen Sachen. Das ist total cool, ich brauche nicht die Word-Rechtschreibprüfung bemühen. Ich kann mit Markdown-Lint oder YAML-Lint oder was weiß ich, kann ich halt tatsächlich durchgehen, ob das alles irgendwie einem halbwegs sinnvollen Coding-Standard entspricht, ob Zeilenabstände richtig eingehalten werden, damit das auch wirklich lesbar ist. Und das macht es halt unglaublich angenehm für mich, mit solchen Sachen zu arbeiten. So. Wie gesagt, sind fast durch. Jetzt kommt noch was. Da warte ich die ganze Zeit schon drauf. Das ist der Werbeblock. Kennt ihr sicherlich. Also für alle YouTube-Gucker. Also zwischendurch gibt es irgendwann mal Werbung. Gibt es jetzt auch. Wer noch ganz viel mit mir reden möchte, Ansible und ich, wir sind übrigens unten am Ansible Community Stand. Alle, die den nicht finden, das gegenüber vom XMPP Stand und auf der Rückseite von OpenOffice. Ja. findet er. Ansonsten in Dresden bzw. in Sachsen bin ich Betreiber von mehreren Meetups. Das ist zum Beispiel die Dresden Open Source User Group. Da findet jetzt im April das nächste Mal wieder was statt. DevOps Sachsen, da findet im April und Mai wieder was statt. Ansible Meetup, selbstverständlich. Und die, hier ist ein U zu groß, naja gut. Kubernetes und Cloud Native User Group, die habe ich jetzt auch seit kurzer Zeit inne. Also wer Lust hat, kommt auch da einfach mal vorbei. Die Sachen werden alle über auf meetup.com, LinkedIn oder über mein Mastodon irgendwie dann nochmal, also deshier@fostodon.org, seht ihr gleich, verteilt und könnt einfach vorbeikommen. Müsst euch da auch nicht zwingend anmelden. Ist schön, wenn ihr euch anmeldet und weiß ich, wie viele kommen und wie viel Pizza ich bestellen muss. Aber ansonsten auch einfach gern so vorbeikommen. Kann halt sein, dass er keine Pizza kriegt. Das war der Werbeblock. Und jetzt nochmal die... Nochmal?
In Dresden, wenn ihr da euch trefft, wo ist
ja. Die Frage war, wo treffen wir uns in Dresden? Und das ist immer unterschiedlich. Wir haben unter anderem uns bei Unternehmen getroffen, wie Elevate, Proficom, Zeiss, Wandelbots waren wir zwischendurch mal. Also verschiedenste Standorte, je nachdem, welches Unternehmen das machen möchte. Und wenn ihr ein Unternehmen habt und ihr sagt, hey, wir haben einen großen Konferenzraum und das wäre irgendwie total cool und wir wollen da mal so einen Zettel hinlegen mit übrigens, wir stellen Leute ein oder übrigens, wir haben ein geiles Produkt, dann ist okay, könnt ihr machen. Dafür bezahlt ihr dann die Pizza. Okay? Einfach mal mit Marketing sprechen. Kriegt mal hin. Genau. Super. Nach dem Werbeblock kommt dann immer noch mal das ganz wichtige Quellenverzeichnis und die Linkkarte. Also, wenn ihr in Kontakt mit mir sein wollt, fostodon.org, deshier. Auf GitHub, also ich move gerade ganz viele Sachen zu GitLab rüber, aus irgendwie moralischen Gründen, möchte man sagen. Und ansonsten, den Blog habt ihr hier auch noch mal. Ihr könnt mir auch gerne einfach per E-Mail schreiben. Und die Präsentation, also alles, was ihr heute gesehen habt und alle anderen Präsentationen von mir, die ich jemals gehalten habe und die ich bereits in Markdown verfasst hatte, findet ihr da. Und in diesem Sinne jetzt erstmal herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe die Zeit wieder rausgeholt, die wir zu spät angefangen haben. So, ich konnte noch gar nicht zu Ende reden. Alle, die angehoben haben, danke, dass ihr so aufmerksam dabei wart. Alle, für die das ein bisschen zu anstrengend war, es tut mir total leid, also kommt gern danach zu mir und sagt mir, was ich besser machen kann, würde mich sehr freuen. Und dann jetzt können wir gerne mal in so eine offene Frage-Richtungsrunde gehen. Hier vorne war bereits eine Handmeldung.
Du hattest eben Diagramm aufgezeigt als Grafikmöglichkeit, um Markdown entsprechend grafisch aufzupeppen, weil es SVG macht. Es gibt eine Alternative, in der du eben halt die Grafiken textuell beschreibst. Plant UML ist da das Stichwort.
Plant UML? Ja. Also wie Pflanze?
Wie Pflanze, genau.
Okay,
und du gibst im ASCII-Doc an, in welchem Format er das exportieren soll und dann integrieren in das Dokument. Unter anderem SVG. Das heißt, okay, du bekommst im Prinzip deine Versionierbarkeit und du hast eine Plaintext-Beschreibung einer Grafik, wie zum Beispiel Ablaufdiagramm oder sonst dergleichen. Und im Dokument landet dann eben das SVG mit allem vor und zurück.
Okay, Plant-UML kannte ich jetzt noch nicht. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen interessant. Ich werde es mir angucken. Danke. Ganz da hinten sitzt eine sitzende Hand.
Ja, okay, danke. Also ich muss da gleich mal anschließen, was Diagramme angeht. Da gibt es ein Tool, da mache ich mal ganz kurz Werbung für Croaky.io, das nutze ich ganz gern, weil das vereint Plant-UML, Mermaid.js und viele weitere, wo man halt solche Sachen auch im Plaintext schreiben kann und die dann quasi nutzen kann.
Wie buchstabiert man das?
Croaky.io.
Okay, danke.
Ja, gleich weiter dazu. Hat es gerade angesprochen, Mermaid, das ist quasi ein bisschen der geistige Nachfolger von Plant-UML. Das Krasse ist, dass GitLab zum Beispiel und GitHub, die können das nativ parsen. Das bedeutet, wenn du in einem GitLab-Markdown-Dokument eine Mermaid-Grafik quasi beschreibst, dann stellt dir GitLab das beim Rendern direkt dar als Grafik. Also sehr praktisch. Und noch zwei Warnungen zu den Tools. Bei YAML muss man ein bisschen aufpassen. Wer Bock hat, kann mal suchen nach The YAML Document from Hell. da kann man sehr viel falsch machen. Also YAML ist cool an sich, aber es hat ein paar Spezialitäten, wo man sehr doll aufpassen muss. Ähnlich ist es bei Markdown. Das hat verschiedene Flavors. Es gibt, du hast, glaube ich, das waren die RTX-Style-Headers. Es gibt da noch andere Varianten. Also Markdown ist nicht gleich Markdown. Das ist manchmal wichtig im Projekt, weil man sich sonst dann immer ein bisschen nicht versteht beim Formatting.
Danke. Mermaid, ja, leider, es war sogar Teil meines Vortrags, habe ich leider irgendwie unterschlagen. Schade.
Genau. Und, genau,
finde ich aber wichtig.
Genau, und noch zwei Tool-Hinweise, um euch weiter zu verwirren. Das Schweizer Taschenmesser für Markdown, was ich gerne nutze, ist Pandoc, vielleicht schon mal gehört. Das ist in Haskell geschrieben, weil eine Sprache, alle Sprachen so. Mit Pandoc kannst du zwischen allen möglichen Formaten hin und her switchen und du kannst aus deiner Markdown-Präsentation eine PowerPoint machen für den Chef. Das geht alles.
Ja. Also managergerecht.
Ja, man muss immer die Chefs bei Laune halten. Und du kannst zum Beispiel aus deinem Markdown auch, also so wie du das hast mit deinem Header und so, kannst du sagen, hier Pandoc, es gibt auch Pandoc Flavored Markdown, weil Markdown ist nicht gleich Markdown. Und dann kannst du halt sagen, okay, willst du eine PDF haben, die jagt er dann nicht über einen Chromium-Browser, sondern über einen LaTeX-Zwischenschritt. Hat fiese Abhängigkeiten, sieht aber gut aus.
Um auf den zweiten, also vor dem Einwurf nochmal kurz zurückzugehen, wenn ich Markdown sage, dann referenziere ich meistens Common Mark.
Top, ja. Ich auch.
Der Rest ist tatsächlich, also es gibt ein eigenes GitHub-Flavored Markdown und ein GitLab-Flavored Markdown und diese Emojis, die zum Beispiel in den Präsentationen drin waren, das ist eigentlich auch ein Add-on. Genau, also ganz, ganz viele verschiedene Flavors. Wenn man mit Markdown, wenn man von einfach nur von Markdown spricht, dann sollte man immer gucken, ob man Common Mark irgendwie im Hinterkopf hat, dass das erstmal die Basis ist. Bei ASCII-Doc ist es ein bisschen einfacher, da gibt es den ASCII-Doc Standardpunkt, that's it. Da gibt es keine Flavors, also zumindest keine, von denen ich wüsste. Noch nicht, vielleicht. Ja. Und weil ich es vorhin nochmal gesagt hatte, das Schöne ist halt, es gibt ganz viele verschiedene Formate, die sich diesem Markdown verwursteln. Und da darauf aufbauen, also Changelog und was weiß ich. Da gibt es aber von ASCII.DOC ganz ähnliche Ansätze. Ja. Was ich vermeiden möchte, ist, viele Leute sagen ganz oft, das habe ich leider auch in der Präsentation nicht kurz bedacht, es gibt Menschen, die sagen, Rich-Text-Format ist immer noch Plain-Text. Und ja, ist es. Irgendwie, aber es ist auch so unglaublich alt und komisch. Also bitte benutzt es nicht. RTF macht einfach keinen Spaß. Weder als Code-Review noch zum Schreiben noch zum Lesen. Das ist komisch.
Genau. Die zwei. Ein letzter Punkt noch. Passend zu ASCII.DOC, es gibt da noch den bösen Zwilling, den wir produktiv einsetzen, nennt sich Restructured Text. Kommt aus der Python-Welt. Diese ganzen Sachen bei Read the Docs, die werden in Restructured Text geschrieben. Kann ähnlich viel wie ASCII.DOC, ist halt nicht in Ruby, sondern in Python geschrieben.
Okay.
Man kann sich damit auch gewaltig ins Knie schießen, also es ist auch komplex, aber ist auch in Plaintext-Format, was sich für professionelle Doku lohnt.
Okay.
Genau. Danke.
Die Python-Doku ist in Restructured Text geschrieben. Wurde mir gerade noch hier vorne gesagt. Cool. Mag noch jemand was? Da ist noch eine Handmeldung. Von hinten kommt ein Mikro.
Danke, ich wollte nur kurz anmerken, es gibt so einen schönen Microblogging-Dienst, ich weiß bloß nicht, wie weit der verbreitet ist. Letztes Mal, als ich damit geguckt habe, waren es nicht so viele Seiten. Der nennt sich TWTXT. Ist auch eine reine Plaintext-File, die ich auf eine URL legen kann und quasi wie Twitter verwenden kann. Oder cool. Wie Mastodon, aber halt wirklich Plaintext. Ist auch eine Python-Client dabei, von daher. Vielleicht was für dich.
Cool.
Danke.
Kannte ich tatsächlich nicht. Noch eine Handmeldung. Brauchst gar nicht erst runterkommen.
Was ich vorhin gar nicht angesprochen habe, aber mir die ganze Zeit durch den Kopf ging. Also ich habe ja immer so diese Vorstellung, alles ist Code, so Versionskontrolle und CI/CD-Pipeline dahinter. Und das ist ja alles ganz cool. Und das ist ja das Geile, selbst meine Infrastruktur kann ich ja in Plaintext quasi definieren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde, ich bin erst ein paar Minuten später reingekommen, aber ja, selbst das.
Also ist genau das. Also ich habe bisher noch nichts gefunden, wo ich während der Entwicklung auf Plaintext gänzlich verzichten muss, um etwas darzustellen. Okay. Gibt es da noch jemand?
Und zwar würde ich dir gerne mal die Frage stellen, ich mache das manchmal in den so kleinen Skripten oder sowas oder die Deployment-Projekten, Deployment-Skripts, die ich für die Firma entwickle, so dass ich kleine Shell-Skripts, in denen ich im Endeffekt nur Variablen setze, als Konfiguration nutze.
Ja.
Wie du das einschätzen würdest, ob sowas noch als Plaintext durchgeht oder schon eher im Endeffekt was Höheres ist.
Du meinst ganz einfache Environment-Files, foo gleich bar, bar ja, gleich ja, bar.
Ist im einfachsten Fall ja.
Ja, genau. Also ist für mich weiterhin Plaintext. Alles gut. Weil da gibt es jetzt keine Loop-Logik irgendwie drin, die ich erst verstehen muss.
Ich habe nur eine Frage. Kennt jemand eine Plaintext-Datenbank? Eine funktionierende?
Also ich kenne keine. Gut. Also mal ganz ehrlich, das sind alles nur Zettelkästen. Nein, Spaß beiseite. Wunderbar. Möchte ich euch nicht länger festhalten. Das letzte Wort gehört dem Moderator. Danke nochmal für eure Aufmerksamkeit. Und dann.
Ja. Danke für den Vortrag. Super, danke.
Danke auch.